Ja, liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung des Bund Naturschutz, wir tragen heute keine Eulen nach Athen. Wir sprechen mit dem Vogelspezialisten Manfred Siering hauptsächlich über den Vogel des Jahres 2017, dem Waldkauz. Wie schon erwähnt, gehört er zur Familie der Eulen. Eulen spielen schon von jeher eine besondere Rolle bei uns Menschen. Auch mancher Aberglaube rankt sich um diese Nachtvögel. Zum einen war das Image der Eulen schlecht, zum Beispiel als Überbringer von Seuchen und Unglück, Handlanger von Hexen und des Teufels. Andererseits dichtet man ihnen besondere Klugheit und Weisheit an. Doch hören Sie weiter, was unser Gast und Fachmann Manfred Siering unseren Interviewern Lisa Balke und Martin Hensel zu berichten weiß.
Ja, bezüglich der Unglücksboten. Ich war mal mit einer Freundin in Tansania und sie hatte Geschenke mitgebracht für das Waisenhaus, in dem sie gearbeitet hat, und wollte dann auch so Eulenohrstecker mitbringen. Und da hat ihr dann ein Tansianer gesagt, das darfst du auf gar keinen Fall machen. Das sind Unglücksboten dort. Woher kommt das, dass die so ein schlechtes Image haben?
Also weltweit haben Eulen in den Augen vieler Menschen so Imageprobleme. Und zwar, weil wir Menschen sind eben tagaktiv und die Eulen sind nachtaktiv. Eulen sind uns deswegen unheimlich. Die heulen und rufen und sind ganz nah bei uns und im nächsten Moment sind sie wieder weg. Und man sieht vielleicht in der Dämmerung ums Feuer eine Eule flattern. Das ist sicherlich in Ostafrika ganz, ganz ähnlich, wie es bei uns früher auch war. Bei uns hat man ja früher die Schleiereulen an die Scheunentüren genagelt als Abwehr von Zauberei, die das Kleinvieh vielleicht krank machen könnte. Und auch mit Fledermäusen ist man so umgesprungen. Und dieses Image, das hatten sie aber nicht immer. Bei den alten Griechen war zum Beispiel der Steinkauz, der heißt ja Athene Noctua, die nächtliche Athene. Das war von der Göttin der Weisheit, der Athene, war das so der Begleitvogel. Und da wurde oft ein Steinkauz auf ihrer Hand oder auf ihrer Schulter abgebildet. Und bereits im Jahr 525 vor Christus, also in der Spätantike, da haben die Griechen die Drachme mit dem Prägestempel eines Steinkauzes versehen. Und auch heute noch unsere griechischen Euro-Münzen, wenn man die mal im Geldbeutel findet, da ist auch eine kleine Drachmenabbildung.
Rührt daher das Sprichwort dann Eulen nach Athen tragen?
Ja, das kam daher. Athen war damals wahnsinnig reich. Und Eulen, also Drachmen, nach Athen tragen, ist praktisch für die Katz.
Kann man sagen, gibt es irgendwie eine Grenzlinie, entlang der man unterscheiden kann, wo die Eule eher diesen Bezug Weisheit hat und wo sie eher der Unglücksbringer ist?
Ich glaube, das liegt eher so im späteren Mittelalter. Da haben die Eulen dann ihren guten Ruf als weise Vögel und die man bewundert hat für ihre Leistungen und Nützlinge, auch in der Schädlingsbekämpfung natürlich, Getreidespeicher und Schleiereule, das passt alles wunderbar zusammen. Und da hat man die Eulen verkannt. Und dann kam eben die Zeit, wo man viel mit Aberglauben und Hexenglaube und Teufelsaustreiberei zu tun hatte. Das ist zum Teil im Nachhall vom Christentum auch gewesen, leider. Und ein Dorf ist ja abends früher normalerweise dunkel gewesen. Da hat es kein Kunstlicht gegeben. Die Leute sind ins Bett gegangen mit den Hühnern sozusagen. Dann war jemand krank oder lag im Sterben. Und dann kam der Doktor und dann war das Zimmer natürlich hell beleuchtet. Und an diesen Fensterscheiben sind dann eben die dicken Maikäfer immer hingebrummt. Und der Steinkauz oder der Waldkauz kam, um die Maikäfer zu fangen. Da rief er noch Kuwit vielleicht recht auffällig.
Komm mit.
Komm mit, folg mir in den Tod, hat dann der Pfarrer gleich gesagt. Da schau, und den machen wir gleich wieder zu, das Fenster und so weiter. Und da kam eben dieser Glaube und diese Negativbelegung einer Tiergruppe durch diese Fensterbesuche wegen der Insekten.
Gott sei Dank hat es ja heutzutage nicht mehr diesen schlechten...
Nein.
Wenn ich jetzt in München wohne, wo gibt es denn so Hotspots? Also ich meine, es gibt ja nicht besonders viel Totraum oder Totholz rund um München. Wo gibt es dann andere Hotspots, wo Eulen wohnen, oder haben die sich irgendwo anders eingenistet?
Also in München haben wir das Isartal und wir haben den Englischen Garten und wir haben den Nymphenburger Schlosspark. In allen drei Gebieten gibt es Plätze, der Kenner weiß das natürlich, wo die sind, wo zum Beispiel der Waldkauz zu finden ist. Und wir haben neben dem Waldkauz haben wir zum Beispiel auch Plätze, wo wir wissen, wo im Winter Schlafgemeinschaften der Waldohreule sich bilden. Das sind zum Beispiel die bei so einem Dreiseit-Bauernhof, da steht in der Mitte eine große Esche und in der Esche sitzen also jeden Tag 18 Waldohreulen während des ganzen Winters und die fliegen abends sternförmig wieder raus aus diesem windgeschützten Innenhof, wo sie eigentlich ungefährdet sind, weil da kommt der Habicht auch nicht rein. Der Habicht ist immer bei diesen mittelgroßen Eulen so der Erzfeind, vor dem sie Schiss haben. Und da sitzen sie also 18 Stück in diesem Baum und am Abend fliegen sie raus auf die Felder und jagen dort dort ihre Mäuse. Das ist typisch Waldereule, wie wir es zuerst schon gehört haben von der Friedmanninger Heide mit diesem Habicht. Die Waldereule ist also ein Offenlandvogel, der aber am Waldrand brütet. Und zwar nimmt die Waldereule verlassene Krähennester. Die sind sehr stabil und da kann die Waldereule gut drin brüten. Die brütet sehr spät, wenn die jungen Krähen ausgeflogen sind. Dann wartet die Waldereule so lange, bis die letzte Jungkrähe das Nest verlassen hat und legt dann ihre Eier da rein.
Darf ich nochmal fragen? Waldereule?
Waldohreule.
Waldohreule, ich verstehe mal, Waldereule.
Aber jetzt muss ich mal dumm daneben fragen, weil Ohren haben ja alle Eulen. Warum haben manche den Namen dann, also das Ohr im Namen und andere nicht?
Der Waldkauz hat keine Ohren, der hat niemals Ohren, der hat immer einen runden Kopf, ohne eine Antwort.
Ja, aber der muss ja Ohren haben, sonst würde er ja nichts hören.
Naja, ich meine jetzt diese Pseudo-Ohren, das Wort Ohr müsste man in Anführungszeichen setzen, dann wird es passen, hat natürlich mit den echten Ohren nichts zu tun. Das echte Ohr bei allen Eulen, das liegt unterhalb von den Augen, unterhalb vom Schnabel, seitlich am Schädel. Und das ist asymmetrisch. Die haben eine runde Ohröffnung und die andere ist so etwas elliptisch-oval. Sie ist so etwas geschwungen und dadurch erreicht der Schall in verschiedener Weise die beiden Ohren und die Eulen können also ganz präzise dann nachts auch Richtung hören.
Also
noch viel besser als
die Menschen. Das unterstützt praktisch also die unterschiedliche Form der Öffnungen, die ja unterm Gefieder verborgen sind, unterstützt dann dreidimensionales Hören.
So ist es. Und noch was ganz Wichtiges bei den Eulen. Die Eulen haben festgewachsene Augen im Kopf. Wir Menschen können ja die Augäpfel hin und her drehen und nach oben und nach unten. Eulenaugen sind festgewachsen im Schädel und die Eule muss dann halt ihren ganzen Kopf drehen. Und folglich ist der Kopf sehr gut beweglich. Bis 270 Grad kann eine Eule ihren Kopf bewegen und auch völlig lautlos. Und dadurch ist Auge und Ohr immer auf das Ziel gerichtet, auf die Beute. Sie hört und sieht dann also immer gleichermaßen. Also wenn 50 Meter weiter krabbelt zum Beispiel ein Laufkäfer durch den Buchenwald, der Waldkauz hört es und fliegt hin und packt zielsicher die Beute. Oder ein Grasfrosch wandert zum Laichgewässer im Februar schon, so wie es jetzt gerade auch der Fall ist. Dann erwischt ihn der Waldkauz.
Wie sieht es denn aus mit dem Waldkauz in München? Ist alles in Ordnung? Also geht es dem Waldkauz richtig gut bei uns oder geht es ihm nicht so gut? Und was müsste getan werden, dass es ihm noch besser geht?
Also hinsichtlich der vorhandenen Brutplätze gibt es Engpässe. Man merkt, dass die Käuze dann oft ziemlich ratlos rumsitzen, wenn, wie im Nymphenburger Park vor 2 oder 3 Jahren geschehen, eine große Esche umfällt. Die hatte so eine Wurzelfäule, so Phytophthora, und die lag dann einfach quer über den Kanal und wurde dann auch weggenommen. Und auf diesem Baum saßen immer 2 Waldkäuze, ganz brav, haben zusammen geturtelt, saßen auch am helllichten Tag da oben. Das hat uns dann allen sehr leid getan, weil wir gesagt haben, wo gehen denn die Viecher hin? Aber die haben dann anscheinend einen Ersatz gefunden. Also sie sind findig und sie tarnen durch ihre hervorragende Tarnung, schaffen sie es dann immer wieder. Aber es könnte besser sein, wenn mehr Strukturen in den Wäldern auch wären. Wenn zum Beispiel liegendes Totholz da wäre, wo sich das Laub verfängt, wo dann eben zahlreiche Nagetiere und Insekten, Großinsekten auch noch leben könnten. Es ist alles ziemlich sauber gemacht, also ziemlich geordnet bei uns in den Wäldern.
Also Natur, Natur sein lassen.
Auf jeden Fall.
Und von den Höhlen, also wir ja jetzt beim Bund Naturschutz immer feststellen, sogenannte Fällungen aus Gründen der Verkehrssicherheit, das ist doch eigentlich auch eine Maßnahme, die Eulen unmittelbar betrifft.
Sicher, ganz unmittelbar. Das ist halt das Problem, die Angst, dass was passieren könnte und die Regressansprüche der Geschädigten. Und gleichzeitig verlieren dann viele Vögel, nicht nur der Waldkauz, sondern auch die Dohle und Spechte und Fledermäuse ihren Lebensraum. Und der Gänsesäger und die Mandarinente. Wir haben eine ganze Menge Höhlenbrüter, Großhöhlennutzer, die alle dann ohne Heim dastehen, die obdachlos werden. Also da sollten sich wirklich die Stadtverwaltung und auch die Forstämter sollten sich dringend Gedanken machen, wie sie die Zahl der vorhandenen Höhlen, die Anzahl von stehenden Totholzbäumen, wie sie die erhöhen könnten. Weil sie sind eigentlich dazu verpflichtet. Das sind alles Lebensräume von Mitgeschöpfen, die bei uns eben alle wackelig sind in ihren Beständen, die alle eben drohen abzubröckeln. Und da muss man also wirklich was tun.
Vielen lieben Dank.
Ja, Manfred Ziering, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Nichts zu denken, habe ich gerne gemacht.